Ja, das fragen wir uns natürlich auch, warum das so massiv missverstanden wird, sei es jetzt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dem BAMF oder von Gerichten. Aber wir erleben das halt immer wieder, dass geflüchtete LSBTI-Personen, also lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Personen, die Schutz in Deutschland suchen, Ablehnung erhalten und dann teilweise in die schlimmsten Verfolgerstaaten wie Iran oder auch Pakistan zurückkehren sollen, nach Meinung von BAMF und Gerichten. Und das wundert uns schon, weil Sie haben es ja gerade gesagt, der EuGH hat schon 2013 ein Urteil gefällt zu diesem sogenannten, in Anführungsstrichen, Diskretionsgebot, hat also schon 2013 gesagt, dass eigentlich bei der Beurteilung von Asylanträgen queerer Geflüchteter eben nicht erwartet werden kann, dass sie bei einer angenommenen Rückkehr dann in ihrem Herkunftsland ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität, dass sie die halt geheim halten würden oder Zurückhaltung beim Ausleben üben. Also das Gericht, das höchste europäische Gericht in diesen Fragen, hat eigentlich ganz klar entschieden, dass sozusagen ein offenes Leben Ausgangspunkt sein soll bei der Beurteilung der Verfolgungswahrscheinlichkeit.
Na,
Und
ansonsten könnte man sich ja auch das Asylrecht an der Stelle komplett schenken, weil dass ich, wenn ich mich komplett enthaltsam verhalte oder aber auch zumindest mich so gut verstecke, dass es sonst keiner mitkriegt, ja, dann werde ich nirgendwo Probleme kriegen.
ja, da genau, das ist sozusagen die eine Hälfte der Sache, die man daran sicher sehen muss. Und die andere Hälfte, das ist jetzt sozusagen bei der Frage des Übersetzungsfehlers nicht so sehr das Thema. Aber selbst wenn ich mir massiv große Mühe gebe, es kann immer passieren, dass man irgendwie auffliegt, dass man von anderen Personen geoutet wird. In manchen Staaten fahndet auch die Polizei mehr oder weniger systematisch nach queeren Personen. Also sogar so ein geheimes oder ich sage es immer bitte in Anführungsstrichen diskretes Leben ist ja nicht absolut sicher. Das ist sozusagen die eine Sache.
Weil wir es schon beim Iran, vom Iran haben. Ich meine, insbesondere die revolutionären Garden sollen ja sogar eigene, ja, Agent Provocateur haben, die dann tatsächlich Scheinangebote machen und wer darauf eingeht, der wird entsprechend postwendend festgenommen. Oder es gibt viele, viele Beispiele, wo junge Stricher auch in entsprechend repressiven Staaten ihre Freier erpressen.
Genau das. Das ist halt was, was man auch einfach sehen muss, dass so eine Strafgesetzgebung, wenn also in Staaten zum Beispiel lesbisch oder schwul sein oder bi sein, unter Strafe steht, dass das ja auch jede Person durchgehend erpressbar macht. Also man ist sozusagen immer mit dem einen Fuß schon im Gefängnis gefühlt. Das ist zumindest das, was uns viele Geflüchtete berichten, dass das natürlich die Folge von solch einer
War in der
Gesetzgebung ist.
NS-Zeit bei uns auch nicht anders.
Genau, das war ja in Deutschland auch so. Bei uns galt ja auch lange Strafgesetzgebung. Es gab sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR Strafgesetze. Die stammten dann teilweise sogar noch aus Zeiten des Kaiserreichs, waren von den Nazis verschärft worden. Und in Deutschland sind ja beispielsweise auch zigtausend schwule Männer verurteilt worden auf Grundlage des Paragraphen 175.
Und die
Und
Entschädigung hat lang gedauert. Da musste erst der natürliche Schwund walten.
ja, das ist leider zynischerweise so. Also ich meine, natürlich freuen wir uns, dass jetzt auch die Opfer in Deutschland rehabilitiert wurden, dieser Strafgesetzgebung oder rehabilitiert werden können. Allerdings ist das natürlich alles viel zu spät erfolgt. Und umso mehr steht eigentlich jetzt Deutschland unserer Meinung in der Pflicht, verfolgten queeren Personen, schwulen, Lesben, bisexuellen, trans, intergeschlechtlichen Personen auch wirklich Schutz zu bieten. Und da ist natürlich so eine Auslegung eines EuGH-Urteils, die dann sagt, die Personen könnten ja geheim leben und sich so vor Verfolgung schützen, die ist natürlich zynisch und menschenverachtend.
Aber ich meine, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn die mir erzählen im BAMF, dass bei all den Entscheidungen, wo sie sich auf ein Urteil des EuGH immer wieder beziehen, sie nicht gemerkt haben, dass in ihrer Übersetzung oder in ihrem angeblichen Verständnis dieses Urteils genau das Gegenteil von dem steht, was der EuGH gesagt hat. Also das können die ihrer Großmutter erzählen, aber nicht mir.
Ja, ich werde Ihnen da nicht widersprechen. Das ist ein bisschen komplizierter ist es, weil kurz vor dem EuGH hat ein Verwaltungsgerichtshof zum Beispiel in Baden-Württemberg geurteilt, das war ja schon alles 2013 geschehen, wir reden jetzt von vor 8 Jahren, hatte geurteilt, dass eben solche Prognosen angestellt werden dürfen. Und genau darum geht es. Hm. Also der EuGH hat ja eigentlich geurteilt, dass nicht erwartet werden darf, dass Personen da Geheimhaltung üben, wenn sie in ihre Länder zurückkehren würden. Und dann wurde das aber nach dem EuGH-Urteil auch vor dem Blick dieser Rechtsprechung, die es in Deutschland schon gab, so verstanden, naja, es darf nicht von jemandem verlangt werden, dass er oder sie oder die Person das geheim hält, aber wenn eine Prognose ergibt, dass diese Person bei Rückkehr sowieso ihre Orientierung oder Identität geheim halten würde, so, dann ergibt sich die Frage dieser Zumutbarkeit ja gar nicht, weil sich die Frage nicht stellt. Die Person wird ja eh geheim leben, also gibt es auch nichts, was man ihr zumuten müsste. So ist ganz oft die Argumentation. Und diese Argumentation wurde halt durch diesen Übersetzungsfehler, den wir aufgedeckt haben in dem EuGH-Urteil, nochmal befeuert. Und deswegen ist es jetzt auch so wichtig, dass dieser Fehler korrigiert wurde, denn jetzt ist es eigentlich so, dass ganz klar ist, dass auch so eine Verhaltensprognose, nennen wir das immer, dass auch so eine Verhaltensprognose darüber, dass eine Person bei Rückkehr heimlich leben würde, dass die eigentlich unzulässig ist.
Wie kam es jetzt ganz konkret dazu, dass ein Rechtsanwalt gesagt hat, pass mal auf, Freunde, was ihr hier in euren ganzen Urteilen stehen habt, ist einfach nur purer Nonsens?
Das kam, also ich meine, gegen diese Urteile gehen natürlich RechtsanwältInnen regelmäßig vor. Aber jetzt wird das Ganze noch gestützt dadurch, dass wir halt diesen Fehler in dem EuGH-Urteil aufgedeckt haben. Wir hatten irgendwann uns gefragt, wie kommt es eigentlich, dass gerade in Österreich und in Deutschland so viele LSBTI-Geflüchtete abgelehnt werden mit dieser Begründung, mit dieser Verhaltensprognose dieser wissenschaftlich anmutenden, und sind dann darauf gestoßen, dass tatsächlich der deutsche Urteilstext von dem niederländischen Original, das Ursprungsverfahren war auf Niederländisch gehalten worden, abweicht. Und dann haben wir den EuGH angeschrieben und mitgeteilt, dass es dort diese Übersetzungsfehler gibt und haben den EuGH gebeten, die zu korrigieren. Und das hat er auch relativ unproblematisch gemacht. Und daher denken wir, dass wir jetzt noch bessere Argumente als schon vorher haben, um zu sagen, dass solche Prognosen nicht zulässig sind und dass man gar nicht erwarten darf, dass Personen da bei Rückkehr geheim leben. Weil genau wie Sie sagen, was bringt mir denn der Schutz, wenn sozusagen immer geprüft wird, ob ich bei Rückkehr geheim leben würde? Wenn ich vielleicht einen iranischen schwulen Mann frage, ob er bei Rückkehr in den Iran geheim leben würde, dann wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit ja sagen, natürlich, aus Angst vor Verfolgung. Aber auch unabhängig davon. Es kann ja nicht sein, dass ich eigentlich sage, ich möchte dieses freie Leben schützen und dann wird aber Personen gesagt, die ihr Leben lang gelernt haben, dass sie nicht frei leben können, du bist nicht out and proud genug, damit deine Orientierung jetzt schützenswert ist. Mhm. Und das haben wir kritisiert.
Es ist schon richtig, dass gleichzeitig das Bundesverfassungsgericht ja dann sehr viel später, 2020, gesagt hat, dass auch Bisexuelle, die hier entsprechend Asyl beantragen, aufgrund der Situation im Heimatland den gleichen Schutz genießen und auch von ihnen nicht verlangt werden kann, das geheim zu halten?
Genau, ich meine, das war kein Urteil, es war ein Beschluss, der ist 2020 gefasst worden. Tatsächlich ging es in dem Beschluss auch gar nicht grundsätzlich um diese Frage, aber so nebenbei hat das Bundesverfassungsgericht dann dankenswerterweise das auch nochmal klargestellt, nämlich, dass wenn man jetzt von Bisexuellen verlangen würde, im Gegensatz vielleicht von Schwulen und Lesben verlangen würde, dass sie ihre Orientierung geheim halten, dann wird das die Willkürschwelle überschreiten und dass das eben auch unzulässig ist, das von bisexuellen Personen zu verlangen.
Wenn wir uns die jeweilige Gefährdungssituation im Land ansehen, Gefährdung kann ja auf sehr vielfältige Art und Weise stattfinden. Das geht von der ganz klaren Gefahr, dass man ermordet wird von Staat oder Privatwegen, ob das jetzt in den entsprechenden arabischen Ländern ist oder aber auch in einem Staat wie Jamaika, wo Jagd auf Schwule gemacht wird. Dann gibt es aber andererseits auch Staaten, in denen die strukturelle Ablehnung und Verfolgung und Benachteiligung Schwuler normal ist, wie zum Beispiel in typischen Machismo-Ländern Lateinamerikas, ich denke da an Mexiko, kann man auch da, hat man auch da Chancen, entsprechend Asyl zu bekommen?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass man immer einen Asylantrag eigentlich stellen kann und dann findet beim BAMF eine Einzelprüfung statt. Das ist auch tatsächlich so. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass, wie Sie auch angedeutet haben, also in Ländern, wo tatsächlich eine Strafgesetzgebung gegen LSBTI-Personen besteht, da ist schon wesentlicher wahrscheinlicher, dass man da eine gute Chance hat, einen Schutzstatus zu bekommen. Und bei Ländern, in denen es halt keine Strafgesetzgebung gibt, in denen es in Anführungsstrichen nur massive gesellschaftliche Ächtungen oder Gewalt gibt, da ist das schon deutlich schwieriger, weil dann zusätzlich die Personen auch noch darstellen müssen, dass es ihnen nicht möglich war, beim Staat Schutz zu suchen. Das müssen sie übrigens auch darlegen in Ländern, in denen es Strafgesetzgebung gibt. Aber da ist es relativ einfacher, zumal vor kurzem auch noch ein anderes europäisches Gericht, der EGMR, geurteilt hat, dass sozusagen, wenn es Strafgesetzgebung gibt, das natürlich ein klares Zeichen dafür ist, dass Menschen auch keinen Schutz beim Staat suchen können vor nichtstaatlicher Gewalt durch die Familie zum Beispiel. Aber grundsätzlich stimmt es natürlich, bei solchen Ländern ohne Strafgesetzgebung ist es tendenziell schwieriger, einen Schutzstatus zu bekommen. Aber es ist immer eine Einzelfallprüfung.
Ja, außer der jeweilige Sachbearbeiter hat seine entsprechenden Prozente schon übererfüllt, die er zur Verfügung hat im Monat. Aber das ist etwas, was Sie nie offiziell bestätigt bekommen werden.
Nein, aber was man natürlich sieht, ist, das sieht man nicht nur bei queeren Fällen, das sieht man allgemein ja beim Bundesamt, dass die Anerkennungsquoten auch in unterschiedlichen Bundesländern doch sehr, sehr divergieren.
Also ja, die werden ja vorgegeben.
Nee, ich glaube nicht, dass es an Ländern gibt. Es ist ja ein Bundesamt, das ist ja eine...
Naja, aber es gibt trotzdem von den jeweiligen Länderministerien Vorgaben. An die jeweiligen Ämter in Bayern sind sie zum Beispiel recht niedrig.
Genau, wir haben das auch die Erfahrung gemacht, dass es halt manche Länder gibt, in denen es sehr, sehr schwierig ist, überhaupt...
Also es gibt ja auch Entscheider, die heißen ja Entscheider. Es gibt ja auch Entscheider, die off the record einem ganz offen sagen, dass es diese Quoten natürlich gibt.
Ja, und das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist natürlich, und deswegen ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, das wird nicht nur an dieser fehlerhaften Übersetzung liegen, dass da so viele Leute Ablehnung erhalten, sondern das ist, glaube ich, auch ein ganz grundsätzliches Problem, dass ganz viele EntscheiderInnen da so heteronormative Vorstellungen anlegen, also im Grunde von so einem recht traditionellen Bild ausgehen, wie ein Mann sein soll, wie eine Frau sein soll, vielleicht auch von sehr stereotypen Vorstellungen ausgehen, wie ein schwuler Mann ist, wie eine lesbische Frau vielleicht ist. Hinzu kommt, dass dann ganz viele Bescheide wir auch kennen, wo sozusagen man rausliest, dass eigentlich der Entscheider oder die Entscheiderin sagen, naja, ein bisschen Diskretion kann man ja schon erwarten. Du kannst ja Sex haben, du kannst ja im Grunde leben, wie du willst. Das ist jetzt nicht schützenswert. Und das ist halt noch so ein Problem, dass dann ja im Grunde gesagt wird, okay, die sexuelle Reorientierung, das Ausleben, das reduzieren wir darauf, dass man irgendwie Sexualpartner finden und treffen kann. Aber das ist natürlich weit von dem entfernt, was ein offen schwules, lesbisches, bisexuelles Leben bedeutet. Nämlich, dass man damit offen umgehen kann, dass man vielleicht auf der Arbeit davon erzählt, in der Freizeit, der Familie.
Kommt mir bekannt vor, was Sie da gerade sagen. Insofern, als dass mir da gerade einfällt, die typischen Sätze, die man dann hört, wie, nun könnt ihr schon heiraten und kommt auch sonst nicht mehr ins Gefängnis, wenn was ist. Mein Gott, was wollt ihr denn noch? Müsst ihr immer so auffallen?
Ja, das ist sozusagen dann nochmal diese deutsche Diskussion, die wir ja auch die letzten Monate ganz stark erlebt haben. Da ist es ja auch in der Politik zu einigen Diskussionen gekommen, sozusagen, dass gesagt wurde, warum seid ihr eigentlich noch so laut? Was wollt ihr denn noch? Ihr habt doch eigentlich alles erreicht. Aber da muss man sagen, was uns da, glaube ich, als Verband auch gestört hat, ist, dass es in dieser Diskussion auf einmal nur noch darum ging, wer bekommt wie viel Aufmerksamkeit, wem wird wie viel Aufmerksamkeit zugestanden. Es ging aber gar nicht mehr darum, wie geht es eigentlich queeren Personen, schwulen, lesben, bisexuellen, trans, intergeschlechtlichen Personen. Wie geht's denen eigentlich in Deutschland? Was sind deren Probleme? Wo gibt's noch rechtliche Hindernisse? Das Ganze wurde dann auf so einer, ich nenne es mal, aufmerksamkeitsökonomische Ebene gehoben, die auch viel mit Parteistrategien zu tun hat.
Das sind ja dann generalisierende Aspekte, die es leichter machen, wieder mit dem Zeigefinger auf die Gruppe zu deuten und zu sagen, schaut's her, die wollen wieder eine Extrawurst, was dann auch nur die Vorbereitung ist eines Rollbacks, was dann als nächstes kommt.
Genau, da hoffen wir natürlich, dass der nicht kommt. Warten wir mal auch, wie es sozusagen...
Die AfD hätt's halt gern, ne?
Genau, die AfD hätt's halt gern, aber auch... Wir haben ja auch in der letzten Bundesregierung gemerkt, dass diese Bundesregierung keinen großen Elan an den Tag gelegt hat, um queere Themen voranzubringen. Und das heißt halt eben nicht, und das ist das, was einen so stört, irgendwelche Sonderrechte einzufordern, sondern eigentlich nur die gleichen Rechte wie alle zu haben, selbstbestimmt leben zu können. Mhm. Und das ist dann halt schon bitter, wenn dann auf einmal eine Diskussion entbricht und man sich denkt, warum? Es ging doch gar nicht darum, dass wir mehr haben als andere. Wir wollten eigentlich nur die gleichen BürgerInnenrechte, die gleichen Rechte wie alle haben.